Erster Advent, ich lese einen eher ungewöhnlichen Adventstext, aber es geht auch ums Warten. Vielen Dank, Christoph, für diese Einführung zum Thema Warten. Aus Jeremia 23, Verse 1 bis 8. Jeremia 23, 1 bis 8, wenn ihr in eurem Smartphone das aufschlagt, wer kein Smartphone hat, eine Bibel geht auch. Jeremia 23. Wehe den Hirten, die meine Schafe auf der Weide zugrunde richten und sie zerstreuen, spricht Jahwe. Darum sage ich, Jahwe, der Gott Israels, über die Hirten meines Volkes, ihr habt meine Schafe auseinandergetrieben, ihr habt sie zerstreut, ihr habt euch nicht um sie gekümmert. Jetzt ziehe ich euch für die Bosheit eurer Taten zur Rechenschaft, spricht Jahwe. Ich selbst werde den Rest meiner Schafe aus allen Ländern zusammenholen, in die ich sie versprengt habe. Ich bringe sie zurück auf ihre Weideplätze. Dort werden sie gedeihen und sich vermehren. Ich werde ihnen Hirten geben, die wirklich für sie sorgen. Sie sollen keine Angst mehr haben, nicht mehr erschrecken und verloren gehen, spricht Jahwe. Seht, es kommt der Tag, spricht Jahwe. Da werde ich einen Nachkommen Davids zum König machen, der weise und gerecht regieren wird und der im Land für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Dann wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit leben. Jahwe, unsere Gerechtigkeit, wird man ihn nennen. Seht, es kommen Tage, spricht Jahwe, da wird man nicht mehr sagen, so wahr Jahwe lebt, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr Jahwe lebt, der die Israeliten aus dem Land im Norden herausgeführt hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieben hatte. Dann werden sie wieder in ihrem eigenen Land wohnen. Jeremia ist wohl der traurigste Prophet in der Bibel. Es gibt da ein ganzes Buch, das heißt die Klagelieder Jeremias. Auf Französisch sagt man, wenn jemand so lange jammert, also stellt euch vor, so man fährt wieder mal an den Gardasee und die Kinder sagen, sind wir endlich da, und treten gegen den Fahrersitz mit den Füßen und quengeln die ganze Zeit, dann sagt man auf Französisch, jetzt lass doch mal deine Jeremiaden, so dieses Gejammer, Jeremiaden. Jeremia war 17 Jahre alt, als er berufen wurde zum Propheten Gottes. Gibt es hier jemanden, der 17 ist? 18 so in der Gegend? Ja, okay, also 17-jährig wurde er berufen und sagte natürlich, ich bin zu jung. Das hat Gott nicht gelten lassen. Und ich bin da erinnert an, er sollte ja immerhin zum König von Israel sprechen. Also bitte entschuldigt mir den Vergleich, aber ich denke dann Greta Thunberg. Plötzlich ist so ein junges Mädchen in allen Zeitungen und Regierungen müssen sich mit ihr auseinandersetzen. So stelle ich mir das bei Jeremia vor. Ein ganz junger Mann, den man eigentlich damals nicht ernst genommen hätte, aber er hatte eine Botschaft und er sagte, hey, ihr Israeliten und ihr Könige, ihr habt euch von Jahwe abgewandt. Habt ihr denn vergessen, wo ihr herkommt? Der Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, der einzige wahre Gott, der schon zu Abraham gesprochen hat, den habt ihr verlassen und ihr betet irgendwelche Götterbilder an, wo doch jeder weiß, wer sie hergestellt hat, und eben so billiges chinesisches Importzeug. Sagt er nicht, aber das meint er, ja. Er sagt also, diesen Götzen, den macht halt ein Schrein und dann macht er noch einen Nagel dran, damit er nicht wackelt. Also er macht sich da richtig lustig drüber. Man kann schwer zuordnen jetzt, welche Kapitel genau in welchem Zeitabschnitt geschrieben wurden. Das geht so ein bisschen durcheinander bei Jeremia. Ich vermute, dass dieses Kapitel, das wir gerade gelesen haben, Jeremia 23, noch vor der Deportation nach Babylon geschrieben wurde. Denn da kündigt er an, das Gericht Gottes über die Könige damals, und dieser letzte da, der vor der Verbannung, der hieß ausgerechnet Zedekia. Zedekia heißt Gerechtigkeit, oder meine Gerechtigkeit ist Jahwe. Und dann sagt er, nee, später kommt ein König, den wird man nennen Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Dieser Zedekia war nicht gerecht. Also wenn das stimmt, dann wäre Jeremia zu der Zeit 40 Jahre alt. Ungefähr. Und er sagt also, die Hirten Israels, diese Könige, die haben dieses Volk zugrunde gerichtet. Die sind schuld dran, denn die haben es nicht nur zugelassen, sondern auch gefördert, dass die Leute allen möglichen anderen Götzen und Göttern nachrennen. Und deswegen werden sie zerstreut, und Gott sagt, jetzt werde ich mich selber drum kümmern. Jetzt muss ich eingreifen. Diese Versager, die haben nur diesem Volk Übles getan, und jetzt werde ich selber erstens, Vers 2, sie für ihre Taten, für die Bosheit ihrer Taten zur Rechenschaft ziehen, und ich selbst werde den Rest meiner Schafe aus allen Ländern zusammenholen, in die ich sie versprengt habe. Ich bringe sie auf ihre Weidenplätze zurück. Also wenn meine Theorie stimmt, dass zur Zeit des Schreibens die Deportation noch nicht war, dann sagt er voraus, also die, ihr werdet deportiert, aber dann auch wieder zurückgeholt, und zwar erst nach 70 Jahren. Das steht woanders. Als dann Israel da eben in Babylon war, schreibt Jeremia diesen berühmten Brief an die Exulanten, denn da gab es einen Propheten, der sagte, okay, das dauert nicht lange, in 2 Jahren seid ihr wieder zu Hause. Und da schreibt Jeremia aus Jerusalem dorthin diesen berühmten Brief, suchet der Stadt Bestes. Macht euch da in der Verbannung, macht euch da heimisch. Baut Häuser, legt Gärten an, zeugt Söhne und Töchter, betet für das Land, das, also für die Feinde, die euch in Verbannung geholt haben, denn es wird noch 70 Jahre dauern. Das heißt, ihr selber werdet's nicht erleben. Und eure Kinder werden dann schon alt sein, aber ich werde sie zurückholen. Seht, es kommt der Tag, spricht Jahwe, da werde ich einen Nachkommen Davids zum König machen, der weise und gerecht regieren wird. Oder ein Nachkommen Davids, da werde ich einen Zweig der Gerechtigkeit für David erstehen lassen. So heißt es wörtlich. Dann wird Juda gerettet werden. Und Israel wird in Sicherheit leben, und Jahwe, unsere Gerechtigkeit, wird man ihn nennen. Nun, dieser König, der kommen soll, das sagen wir natürlich, das muss eine Vorhersage auf Jesus sein. Also, ich wiederhole nochmal, denn man kommt hier durcheinander. Jeremia sagt an, das Gericht über die Könige Israels, die sich gerecht nennen, aber ungerecht sind, die Vertreibung nach Babylonien, um dort als Zwangsarbeiter angesiedelt zu werden, dann 70 Jahre später die Rückholung und dann dieser König der Gerechtigkeit. Da sagen wir, das ist Jesus. Was heißt denn das Wort Jesus? Gott rettet, genau. Wer war das? Super, also das ist eben Hebräisch, ist das gleiche Wort wie Josua oder Jeshua. Gott rettet. Welche Namen hat denn Jesus sonst noch? Was sagt Jesus von sich selber? Lauter bitte. Ja. Ja, der Messias, der Gesalbte, Sohn Gottes, Immanuel, was heißt das? Ja, was sagt er, ich bin und so weiter, ich bin Licht. Ja? Ja? Der Erste und auch der Letzte, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weinstock, ja, wunderbar. Der allmächtige Gott, okay. Der Hirte, das ist das, also Gott sagt, ich werde jetzt selber Hirte sein, ja? Ich werde mich selber drum kümmern. Ich sehe das als eine Vorhersage auf Jesus, der Mensch wird, um das Volk zu weiden. Aber mir fällt auf, in allem, was wir jetzt sagten, dieses Wort, man wird ihn nennen, Jahwe, unsere Gerechtigkeit, hat keiner von euch gesagt. Und das steht auch nicht im Neuen Testament. Zur Zeit des ersten Kommens von Jesus. Das heißt, Jeremia sagt das an die Ankunft Jesu voraus und er sagt, ich, Gott selber, will mich um mein Volk kümmern. Aber es kommt dann noch eine Zeit, wir haben das Kommen Jesu bezeugt, also Weihnachten sagen wir, ja, da feiern wir, dass Gott Mensch wurde und das Licht in unsere Dunkelheit kam. Aber wir warten immer noch auf den Tag, wenn wir Jesus nennen, Jahwe, unsere Gerechtigkeit. In den Landeskirchen, da spricht man häufig das Glaubensbekenntnis, also aus dem ersten Jahrhundert, die erste Summe des Glaubens. Und da sagt man über Jesus, er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen. Er wird kommen, wie der Advent. Nochmal kommen, und zwar wozu? Zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist die Gerechtigkeit. Jesus kam zum ersten Mal, Jesus, der Retter, als der Weg zum Vater. Und er kommt in eine verlorene Welt und sagt, es gibt Rettung. Und trotzdem warten wir noch auf Gerechtigkeit und wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Und das haben wir gemeinsam mit allen Menschen auf der Welt. Ich sehe immer mehr in unseren Zeitungen diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Also ob's Christen sind oder nicht Christen, alle rufen nach Gerechtigkeit. Wer wird denn endlich Erdogan zur Rechenschaft ziehen? Wer wird Putin zur Rechenschaft ziehen? Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Und Jeremia sagt, wartet. Der Hirte ist schon gekommen, aber die Gerechtigkeit noch nicht. Ich war gestern in einem Seminar über Menschenhandel und das war ziemlich deprimierend. Denn also die Referentin sagte, es gibt da so eine Website, die heißt slaveryfootprint.org, da kann man also ausrechnen nach Alter, nach Lebensgewohnheiten, welche Klamotten man anzieht und welche elektronischen Geräte man hat, wie viele Sklaven für einen arbeiten. Und sie ist also sehr stark in dieser Bewegung gegen Menschenhandel, Sklaverei und sagt, sie kam bei sich selber auf 27 Sklaven, die für sie arbeiten. Ja, und dann hat sie so erzählt, also von Schokolade, die man nicht essen darf, von Kleidung, die man nicht kaufen darf, von Kaffee, den man nicht trinken darf, ach, ist ja furchtbar. Also man merkt da, wir kommen nicht raus. Ja, wir versuchen vielleicht Fairtrade zu kaufen, aber wir kommen nicht raus. Es wird immer noch, auch wenn wir es versuchen, diese Ungerechtigkeit geben auf der Welt, dass eben Leute ausgebeutet werden, damit wir billig leben können. Und wenn uns das bewusst sind und wir dagegen steuern, dann sind es trotzdem so und so viele Sklaven, die für uns arbeiten. Wir kommen nicht raus. Es bleibt uns diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, und das ist wieder diese Zeit des Wartens. Der Adventskranz symbolisiert das Warten auf den Erlöser. Der Erlöser ist da. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt eine Erlösung aus Schuld und aus Sünde und Scham. Dafür kam Jesus, und der sich jetzt als den guten Hirten, als unseren Hirten zeigt, der die Schafe zu grünen Weidefeldern und zu Wasserbächen führt. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal hier sein darf in Bad Rappenau, denn die Gemeinde Bad Rappenau war für mich immer das Sinnbild des wandernden Gottesvolkes. Und jetzt bin ich also dankbar, dass ich euch so relativ in der temporären Bleibe sehe. Also alles, was wir hier auf der Erde haben, ist temporär. Ja, es ist alles nur zeitlich befristet. Auch wenn wir ein Häuschen gebaut haben, wir wissen, es ist nur temporär. Denn diese Welt wird vergehen. Aber wir erleben Jesus als den guten Hirten, der uns führt, ja, zu Weideplätzen, in jeder Lebensphase, in der wir sind. Wir erleben ihn als den Retter. Wir haben einen Ausweg aus Einsamkeit. Wir wissen, da ist ein Ohr, das uns zu jeder Zeit hört. Wir kennen ihn als den, der uns Schuld abnimmt. Wenn wir auch große Fehler haben und an unseren Altlasten knabbern, also mir kommen immer noch in meinen schlaflosen Nächten Dummheiten in den Kopf, die ich vor 30, 40 Jahren gemacht habe. Ja? Und je älter man wird, desto mehr Dummheiten sammelt man an, Fehler, die man gemacht hat. Und da muss ich einfach jedes Mal sagen, Mensch, das ist doch schon lange vergeben. Und zwar nicht erst, als du es eingesehen hast, sondern schon am Kreuz von Golgatha. Diese Erlösung gibt es. Und dann wieder aufzustehen und zu wissen, ja, ich fange neu an. Ich habe doch ein leeres Blatt Papier. Ich bin reingewaschen, weiß, ich kann wieder neu anfangen. Das habe ich schon in Jesus, in seinem ersten Kommen, die Erlösung. Jesus, der Retter. Jahwe ist unsere Gerechtigkeit, darauf warten wir noch und danach sehnt sich die ganze Schöpfung. Und auf dem Weg dahin, also zwischen Erfüllung, der Erlöser kam, aber der Richter kam noch nicht, und der Richter ist ein Richter, der sich gut auskennt mit uns, der sich also einfühlen kann in uns, weil er selber Mensch war und weiß, wie es hier zugeht. Ja. Auf dem Weg dahin gibt es wieder Phasen in unserem Glauben. Und die heißen so. Da wird man nicht mehr sagen, so wahr Jahwe lebt, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist diese Grundlegung der Identität des Volkes Israel. Ja, höre Israel, dein Gott ist einer. Es ist Gott, der dich aus der Gefangenschaft in Israel herausgeführt hat. Das sind wir, sagten die Juden, als Juden. Das macht uns ein Volk. Und das wird nicht plötzlich weg sein, sondern es kommt etwas Neues, Frisches dazu. So wahr Jahwe lebt, der die Israeliten aus dem Land im Norden herausgeführt hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieben hatte. Und das ist jetzt die Frage auch an uns. Wer ist Jahwe für uns? Wer ist Gott für uns? Es ist sehr gut, wenn wir sagen, ja, Jahwe ist der, der mich erlöst hat. Ich habe, als ich so und so alt war, habe ich mir die Sinnfrage gestellt, und dann habe ich erlebt, dass Gott lebendig ist. Also bei mir war das so, ein Schwank aus meiner Jugend, ich war so 15 oder so, und ich hatte ein kleines Chemielabor Habe also immer kompliziertere chemische Experimente gemacht. Ich hatte meinen Vater gefragt, ob ich das Chemielabor lieber im Keller oder lieber im Dachboden einrichten soll. Dann sagte er, lieber im Dachboden. Und das war sehr weise, denn ich habe auch Nitroglycerin hergestellt. Und seit einem kleinen Unfall damit habe ich also diesen Tremor, der nicht mehr weggeht, bis eben, der Sargdeckel zuschnappt. Aber es ist nichts Schlimmes. In der Zeit habe ich Bücher über die Evolutionstheorie gelesen und habe gemerkt, als 15-Jähriger, das kann nicht gehen, ja. Die Welt ist zu komplex und sie neigt dazu, sich zu vereinfachen. Also wenn Dinge auf dem Komposthaufen, diese komplizierten Verbindungen, wenn die zerfallen, dann werden einfachere Verbindungen draus und nicht kompliziertere. Denn um aus einfachen Gegenständen oder einfachen Molekülen komplexe Moleküle zu machen, muss man eben Energie und einen Plan. Da braucht's Intelligenz und Energie, um auf ein anderes Niveau von Komplexität zu kommen. Also als 15-Jähriger wusste ich schon, das kann ja nicht funktionieren. Ne? Und dann habe ich gleichzeitig auch die Bibel gelesen und dachte, also das leuchtet mir mehr ein. Es muss doch so eine kosmische Kraft geben, die das alles steuert. Und dann habe ich ein Jahr lang Yoga gemacht, um diese kosmische Kraft kennenzulernen. Und habe da in mich reingeschaut und habe das tatsächlich gelernt, in mich reinzuschauen, aber was ich da sah, hat mir auch nicht gefallen. Und dann kam ich irgendwie in eine Jugendgruppe und saß da, wie die gebetet haben, und dann habe ich gedacht, die beten mit Gott, reden mit Gott, als ob er wirklich da säße. Und das hat mich dann so angesprochen und dachte, so will ich auch leben. Also so mit Gott, und habe dann so ein bisschen christliches Vokabular gelernt und habe mich angepasst an das christliche Gehabe und habe das auch mitgemacht. Und erst ein Jahr später ist bei mir der Groschen gefallen und ich habe gemerkt, also es braucht hier eine Neuschöpfung, ich muss neu werden. Ja, diese Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, die ist so das Äquivalent zu den Israeliten, so wahr Jahwe lebte, Israel aus Ägypten geholt hat. Das ist immer noch wahr, aber es ist alt. Da war ich 15. Aber da bin ich nicht stehen geblieben. Jetzt kann ich sagen, so wahr Jahwe lebt, der mich aus der Leiterschaft der DMG herausgeführt hat. Oder so ähnlich. Es geht weiter. Wir erleben Gott auch weiterhin. Wir brauchen diese geschichtlichen Punkte in unserem Leben, wo wir sagen, ja, Gott habe ich so und so erlebt. Als ich so alt war, als ich krank war und Gott mich geheilt hat von Krebs. Aber wir brauchen auch immer wieder etwas Neues, so wahr Jahwe lebt, der jetzt das oder das tut. Und ich glaube, das erleben wir nur, wenn wir uns von Gott in Aufgaben rufen lassen, die größer sind als wir selber. Also wenn wir etwas tun für Gott, was wir selber nicht können. Da in Heilbronn zu den, Street Urchins, Stadtstreichern oder so, Obdachlosen zu gehen, ja. Das tut man normalerweise nicht. Das kostet garantiert Überwindung, ja. Was macht man, wenn man Dinge tut, die eigentlich uns gegen den Strich gehen? Ja, man betet und sagt, Herr, gib mir Kraft, es trotzdem zu tun. Und dann wird man überrascht werden von einem Gott, der mir geholfen hat, A, über meinen Schatten zu springen und vielleicht auch ein Lächeln zu sehen bei Menschen, von denen man nicht wusste, dass sie auch lächeln können. Vielleicht. Wir müssen uns immer wieder herausfordern lassen, Gott als den lebendigen Gott wahrzunehmen. Nicht der Gott von früher, als wir uns bekehrt haben oder sonst was. Das Ja, das bleibt uns. Aber auch immer wieder Gott zu bitten, Herr, überrasch mich. Überrasch mich jetzt in dieser Adventszeit. Ich warte auf Weihnachten, aber ich warte auch auf Gerechtigkeit, dass du wiederkommst und Ordnung schaffst auf unserem Globus. Darauf warte ich. Und in diesem Warten sind wir verbunden und in diesem Warten gibt's diese Stufen, in denen wir Gott immer wieder neu erleben. Und ich bin sehr dankbar, mit euch auf diesem Weg zu sein, dem Gott zu dienen, der die Gemeinde in die Pizzeria in Bad Rappenau geführt hat. Amen. Amen. Und was er sonst noch tut, da sind wir sehr gespannt, was kommen wird.